Und auf der anderen Seite, finde ich, habt ihr auch eine Bringschuld, wenn ich das vorsichtig sagen darf, dass ihr viel mehr auf Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, Europaabgeordnete zugehen müsst und sagt, kommt doch mal in unsere Firma, ich zeige euch das mal, was hier schief läuft.
Weil ich prinzipiell mehr Angst vom Finanzamt habe als vor Polizeibeamten. Ich meine, es gibt so viele Regeln, wenn es darum geht, Unternehmen aufzubauen, Steuern zu bezahlen, dass man gar nicht erstmal weiß, okay, das ist ein Riesendschungel, was man alles falsch machen könnte ohne Vorsatz. Ambiguität ist auch wahnsinnig wichtig, um Innovation zu schaffen. Also, dass Innovationen, frische Ideen entstehen durch einfach mal machen.
Die Unternehmerinnen und Unternehmer müssen auch selber ein bisschen mehr dazu diese Botschaften setzen. Sie sind sonst wirklich gerne die, die sagen, oh, in Krimis sind wir die Mörder. Also Entschuldigung, come on, Leute. Also wischt die Augen und nehmt euch einen Keks und dann steht auf und sagt mal, was ihr alles so Gutes macht.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Hallo zusammen, eine neue Podcast-Folge. Wir sehen uns zum 9. Mal. Heute machen wir einfach mal machen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben zwei Gäste. Die eine hat sich zum Lebensmotto gemacht, better done than perfect. Das heißt, einfach mal machen auf Deutsch. Herzlich willkommen, Vivian Wisocki.
Dankeschön.
Und wir haben Herrn Matzen hier zu Gast, Klaus Ruhe Matzen. Ich habe letztens gehört, man sagt auch einfach mal den Matzen machen, weil er ist einer der Politiker, der wirklich macht. Er war Oberbürgermeister in Rostock und ist jetzt unter anderem Wirtschaftsminister, Verkehr, Arbeit, Technologie, Tourismus, irgendwie alles. Herzlich willkommen, Klaus Ruhe Matzen.
Vielen Dank.
Warum heißt das Klaus Ruhe? Du bist Däne, wir duzen uns, wir kennen uns schon länger.
Ruhe ist ein Unterscheidungsmerkmal. Matzen heißen sehr viele Dänen und wenn man Klaus Matzen zur Kasse bittet, kommen alle.
Kommen alle, also wie Meier in Deutschland.
Meier, Müller, Schulze, genau. Und dann macht man so einen kleinen Unterscheidungsmerkmal, auch wenn wir wenige sind, aber wir haben halt alle den gleichen Nachnamen.
Gut, auch wieder was gelernt. Und es duzen sich viele, ne? In Dänemark, habe ich gehört?
Ja, alle bis auf eine. Also die Königin duzt, glaube ich, keiner. Okay. Und gehört sich auch so.
Okay.
Aber ansonsten ist jeder per Du.
Okay.
Wobei Gut. Ich auch gestehen muss, wenn ich den einen oder anderen Senior treffe dann. Aber in Deutschland duze ich ja auch jeden, wenn ich merke, dass es jemand unangenehm ist, dann versuche ich es auszuweichen oder wenn ich ganz höflich bin, zieht sich auch selten.
Gut,
Herr Vivian. Lindemann.
Vivian, du bist laut Business Punk, zählst du zu den 100 interessantesten und vielversprechendsten Menschen in Deutschland. Du warst Unternehmensberaterin, du hast schon in der Schulzeit einen Fahrraddynamo genutzt, um das Handy aufzuladen. Du gehörst zu den interessantesten Persönlichkeiten deines jungen Jahrganges. Genau. Erzähl einfach mal, wie bist du überhaupt zum Unternehmertum gekommen? Deine Eltern kommen aus Polen, sind geflüchtet, du bist hier geboren. Wie kam das, dass du schon im frühen Alter auf diese Schiene gekommen bist?
Ich würde mal sagen, man kann die Geschichte aus mehreren Perspektiven erzählen. Also die eine Perspektive ist, meine Mutter hat sich schon früh selbstständig gemacht und das hat mich schon immer motiviert, dass ich mein eigener Chef bin, dass ich auch die Ideen, die ich im Kopf habe, umsetzen kann. Die andere Story ist, ich habe mit 15 eben dieses Fahrraddynamo mit anderen Schülern entwickelt. Wir haben ein Schüler-Startup gegründet. Das fand ich unfassbar cool, dass es diese Möglichkeit gab, auch in dieser Rechtsform, dass es wirklich existieren kann als echte Schülerfirma. Und die andere Perspektive und die andere Geschichte ist, dass durch den Lockdown mir wurde der komplette Boden unter den Füßen weggenommen. Meiner Familie wurde der Boden unter den Füßen weggenommen. Meine Mama selbstständig mit einem Geschäft in Celle. Mein Stiefvater Musiker, kann man sich denken. Ich auch selbstständig bis dahin, war Studentin, konnte nicht weiter studieren, konnte meinen Job auch nicht weiterführen. Und dann dachte ich, gut, da war diese App Clubhouse, wo die eigentlich ganz cool war, bis auf den Moment, wo Thomas Gottschalk, glaube ich, hinzugekommen ist und es politisch wurde. Und da habe ich meine heutigen Investoren kennengelernt. Und mit denen zusammen habe ich dann entschlossen, eine Firma zu gründen, eine Marke aufzubauen. Und wir sind eine Strumpfhosenmarke. Und bekannt geworden sind wir mit Statement-Strumpfhosen. Also da steht was Kleines drauf, wie Troublemaker habe ich jetzt heute auch an oder Mom, I'm a rich man, tragen. Oder was heißt, dieser Spruch wird immer ganz gerne von Männern auch benutzt, ist aber eigentlich adressiert an Frauen, weil er zur Selbstbestimmtheit aufruft. Also zu sagen, hey, das stammt von der US-amerikanischen Sängerin Cher. Die hat vor über 25 Jahren in einem Interview mal erzählt, dass ihre Mutter ihr immer dazu geraten hat, einen reichen Mann zu heiraten. Und ihre Antwort darauf war, Mom, I am a rich man. Und das hat mich so inspiriert, dass ich dachte, ich muss damit irgendwas machen. Und das ist, sage ich mal, die Perspektive, wenn man fragt, wie bin ich eigentlich auf die Produktidee gekommen? Und das ist jetzt so im großen Umschlag, also, kommen viele verschiedene Faktoren zusammen, die letztendlich jemanden zum Unternehmertum bringen.
Das heißt, wir haben heute quasi zwei Unternehmer zu Gast. Du, lieber Klaus, hast Softeis verkauft, warst Möbelverkäufer, hast ein Unternehmen gegründet. Und ich zitiere dich: Als ich mein erstes Möbelhaus eröffnete, hatten wir so wenig Geld, dass die Mitarbeiter leere Cornflakes-Packungen mitbrachten, damit wir im Möbelhaus dekorieren konnten.
Ja, die haben auch leere Weinflaschen, die haben wir angemalt, damit das auch schön dekorativ aussah. Und in der Tat, jeder hat sein Frühstücksprodukt mitgebracht, um auf den Tischen damit zu dekorieren. Und ich war nicht im Möbelhaus, sondern ich bin noch. Ich habe auch noch mal immer noch das dänische Softeis am Strand von Warnemünde. Ich habe Möbelhäuser in Deutschland und ich habe das Vermieten und Verkaufen von Reisemobile. Ich bin aber natürlich nicht mehr aktiver Unternehmer, sondern jetzt Minister und früher Bürgermeister. Ich war auch IHK-Präsident, also ein bisschen überall unterwegs gewesen. Ja.
Warum tut man sich das an, wenn man erfolgreicher Unternehmer ist und geht dann in die Politik?
Also als erstes ist es so, dass die IHK, da war es so, dass ich einbestellt wurde, weil ich angeblich unlauterer Wettbewerb oder Werbung gemacht hatte. Und da musste ich mich dann verteidigen in so einer Art Ausschuss. Und dann, es ging darum, dass ich Kunden Rabatt versprochen hatte. Fand ich jetzt auch irgendwie in Ordnung, weil ich ein Möbelhaus eröffnet hatte. Das durfte man damals nicht. Und ich habe
damals
aber,
war.
Oh, das muss irgendwie Anfang der, ja, so Ende der 90er Jahre.
Ja, ja.
Da konnte man nicht einfach sagen, wir geben jetzt 10% Rabatt für eine Woche.
Ja.
Da gab es ganz viele Begründungen. Und dann, es durfte nicht so kurz begrenzt sein und dies und jenes. Ich glaube, das kann sich heute keiner mehr vorstellen, wenn man die Möbelwerbung von heute sich anschaut. Auf jeden Fall habe ich das wohl sehr bildlich erklärt, warum und weshalb ich das gemacht hatte. So dass der Richter anschließend fragte, ob Klaus denn nicht bitte Beisitzer sein konnte. Und dann hat man irgendwann gefragt, willst du nicht Handelsausschuss, Vollversammlung? Und eines Tages war ich plötzlich Präsident. Ich war Präsident in dem Gebiet, Frau Dr. Merkel Bundestagsmitglied war. Und sie hat mich eines Tages, also deutlich später, Jahre später, 6 Jahre später, gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Oberbürgermeister von Rostock zu werden. Das fand ich irgendwie liebevoll und dachte, das ist ein Lobendes für meinen IHK-Präsident sein und bin nach Hause. Aber nach einem Monat hat dann die CDU in Mecklenburg-Vorpommern angerufen und sagt, Klaus, hast du dich entschieden? Und sagt, nee, eigentlich nicht. Und dann hat mich Frau Schwesig, die Ministerpräsidentin, zum Essen eingeladen und während das Essen sagte sie, Klaus, könntest du dir nicht vorstellen, für die SPD Oberbürgermeister zu werden? Und dann habe ich gesagt, dass Frau Dr. dass die anderen auch schon gefragt haben.
Du hast gesagt, gehe ich in gar keine Partei.
Ja, und dann meinte sie, lieber Klaus, die anderen sind auch nicht doof.
Ja.
Und dann habe ich für mich überlegt, ich schreibe jetzt auf, wie stelle ich mir eine Stadt vor als Papa, als Unternehmer und als Bürger. Ja. Und das war mein Wahlprogramm.
Ja. Du warst dann ein unternehmerischer Bürgermeister, habe ich den Eindruck. Wir haben ab und zu mal telefoniert in den letzten Jahren, auch in der Corona-Krise, dass du mir am Telefon gesagt, ich stehe eigentlich mit einem Bein im Knast, wenn das rauskommt, was ich hier alles einfach mache.
Ja.
Weil du gesagt hast, ich kann nicht mehr warten, diese ganze Bürokratie, ich muss jetzt einfach machen. Ja. Ging es beispielsweise um Ausschreibung, was war das nochmal?
Da gibt es ganz vieles. Also wenn man ein Testcenter aufbauen will, wenn man für ukrainische Flüchtlinge eine Dusche, ein was
auch immer. Wie hast du das gemacht?
Der Krieg brach aus. Es war klar, es kommen auf uns Flüchtlinge zu als Hansestadt. Wir müssen das bewältigen.
Ja.
Und dann habe ich immer Krisenstäbe eingerufen, haben alle meine Entscheidungsträger der Stadt, auch der Klinik und so weiter, der Polizei, immer gesagt, was glaubt ihr ist heute das wichtigste Problem und wie lösen wir das? Und was glaubt ihr in einer Woche, in einem Monat?
Und eigentlich muss man dann Ausschreibungen machen.
Ja, nee, und dann habe ich für mich aufgeschrieben, Toiletten und Duschen. Und dann habe ich einen Kumpel, der macht Festivals. Und dann habe ich Hans Jensen angerufen und sagt, Hans, ich brauche Toiletten und Duschen, kannst du mir helfen? Klar, Klaus. Das habe ich in der Runde erzählt. Und dann sagte einer, ich möchte Bedenken anmelden. Wenn Sie das einfach so machen, dann werden Sie spätestens in 2 Jahren vor Gericht stehen. Sage ich, wieso denn? Ja, weil das müssen Sie ausschreiben. Sage ich, okay, dann bin ich bereit, vor Gericht zu stehen, weil wenn ich es ausschreibe, habe ich keine Toiletten für Flüchtlinge. Und dann habe ich gesagt, Hans hat außerdem mir versprochen, dass wir das kostenlos bekommen. Aber das war auch immer ein Scherz, den ich damals gesagt habe, wenn man alles nach Regeln machen, so wie sie in Deutschland sind, dann würde jetzt mein Nachfolger sich wundern, warum bauen die eigentlich hier vorm Rathaus gerade Zelte auf? Ja, das sind denn jetzt die Zelte zum Testen von Bürgerinnen und Bürgern, nachdem die Ausschreibungsverfahren erfolgreich abgeschlossen sind. Und das ist ein Problem, was wir in Deutschland haben. Wir handeln nicht, wir überlegen, wir planen, dann überplanen wir nochmal, dann überlegen wir, wie könnten wir das Ganze besser machen, bestellen ein Gutachten, ein Gegengutachten und noch ein etwas. Und nach Jahren fragen wir uns, was wollten wir eigentlich nochmal erledigen? Oft hat es ja Problem sich von alleine gelöst oder man hat ganz vergessen, das im Fokus zu halten. Und wir müssen stärker in die Umsetzung kommen.
Puh. Spürst du das auch im aktuellen Leben, dass die Bedenkenträger, Zauderer und Bremser in Deutschland das Sagen haben?
Ja, insbesondere deshalb, weil ich prinzipiell mehr Angst vor dem Finanzamt habe als vor Polizeibeamten. Ich meine, bei der Polizei oder in solchen Fragen weiß man grundsätzlich, was richtig und falsch ist, auch einfach vom Gefühl her. Weil es gibt so viele Regeln, wenn es darum geht, Unternehmen aufzubauen, Steuern zu bezahlen, dass man gar nicht erstmal weiß, okay, das ist ein Riesendschungel, was man alles falsch machen könnte ohne Vorsatz. Also was es da so gibt. Und deswegen ist immer so dieser typische Satz, wenn ein Brief vom Finanzamt kommt, man hat immer das Gefühl, man könnte sie direkt im Gefängnis landen. Aber Ambiguität ist auch wahnsinnig wichtig, um Innovation zu schaffen. Also dass Innovation, frische Ideen entstehen durch einfach mal machen, durch auch mein Leitsatz better done than perfect, dass man erstmal versucht, in den Prozess zu kommen.
Dann egal, auch wenn was schief läuft, einfach weitermachen.
Ne, das ist in einigen Lebensbereichen schwierig, zum Beispiel als Chirurg. Also wenn man jetzt Klar. ein Herzchirurg ist, würde ich mir das jetzt nicht wünschen, better done than perfect, sondern da geht's dann auch, aber gerade wenn es um Unternehmertum geht, wir operieren ja jetzt nicht am offenen Herzen und da ist es wahnsinnig wichtig und das ist eben dieses Problem, da muss man eben auch abwägen, so wie du gesagt hast, geht man jetzt das Risiko ein, dass Geldstrafen kommen oder im Zweifel man vor Gericht landet, aber man in diesen 2-3 Jahren schon was bewegen konnte und eventuell, wenn man es jetzt mal unternehmerisch sieht, dann auch schon wirklich was Arbeitsplätze schaffen konnte, neue Umsätze generieren konnte, was ja auch dann Einnahmen für den Staat
Hast du das hier und da mal gemacht? Hast du gesagt, komm her?
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass man was bei uns finden könnte, weil es gibt so viele Regeln und wir sind ein so kleines Team bei uns, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben, garantiert nicht. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Business Angel von uns gefragt, der ist Serienunternehmer und der meinte, der hat das so gemacht. Also der hat hier und da Geldstrafen bekommen, aber der hat das in Kauf genommen, weil er sonst so ausgebremst werden würde und der hat so viele erfolgreiche Unternehmen aufgebaut und verkaufen können und das ist ja für Deutschland super. Also ich meine, wir schaffen hier dadurch Arbeitsplätze und wahnsinnig gute Einnahmen für den Staat und der hat mir das so berichtet, ja.
Eigentlich bräuchten wir euch beiden viel mehr, ne? So Politiker wie du und Unternehmer wie du.
Aber ja, ich hätte nicht so sehr Angst vor den Behörden. Ich glaube, also erst einmal im Grundsatz müssen wir natürlich vieles ändern, aber wenn du es so wie du schilderst, sagst, ich mache etwas und dann stelle ich vielleicht im Nachhinein fest und dafür ist es ja auch ein Stück weit da. Man kann ja auch korrigieren. Gut ist aber, dass wir loslegen, also dass wir get going. Das ist gar keine Frage, aber ich glaube, dass wir immer auch aufpassen müssen zu sagen, dass, naja, dann muss ich das halt machen. Ich glaube, wir müssen einwirken auf die auch hier Anwesenden, um zu sagen, wo ist konkret ein Problem? Was genau ist das Problem? Weil in Deutschland lieben wir auch alles zu regeln. Wir wollen einen Verantwortlichen, wir möchten überall, dass es nachzuweisen ist, der ist verantwortlich, das so sind die Rahmenbedingungen. Das ist ein bisschen wie, du läufst am Hafenbecken entlang und fällst rein. Und dann wird als erstes gefragt, warum ist hier kein Geländer? Es wird nicht gefragt, warum gehst du nicht einen Meter weiter weg von der Wasserlinie?
Ja. Eigenverantwortung.
Also Eigenverantwortung. Genau. Und ich finde das schon richtig, als Unternehmer zu sagen, ich setze was um. Wenn das ein oder andere nicht hundertprozentig korrekt war, dafür ist ja dann eine Überprüfung. Und dann kann es korrigiert werden. Und da wirst du auch nicht ins Gefängnis kommen, weil du ja nachweisen kannst, du hast es in ein vernünftiges Maß gemacht. Ich nehme an, dass du ja nichts bewusst verkehrt
machen,
sondern in der Umsetzung. Ich bin bei dir. 5000 Gesetze, 85.000 Verordnungen. Das lernt man im Übrigen auch nicht, wenn man eine Firma gründet. Ich habe mit 12 Jahren meine erste Firma gegründet. Da hatte ich gar keine Ahnung davon. Aber ich bin froh, dass ich diese Erfahrung hatte. Und später im Leben machst du auch noch eine Firma. Musst du mal zu der IHK und erklären, warum du was verkehrt machst. Dann korrigierst du es. Mhm. Und ich finde, das ist ja genau das, worum es geht als Unternehmer. Loslaufen, einen Schritt machen. Ich habe neulich Startups gesagt, ihr müsst ein bisschen diese Förderung von Startups so verstehen. Ich schub's euch am Fahrrad. Aber da müsst ihr auch treten. Man muss ja nach vorne kommen. Mhm. Man kann nicht immer nach dem Start rufen, weil auch das haben wir ja. Weil es ist schon interessant, dass auf der einen Seite gesagt wird, es ist zu viel Bürokratie. Aber jeder kleine Stein, der jetzt entsteht, stehen Leute auf und sagen, da muss der Staat uns jetzt helfen.
Das wenn man jetzt sagen würde, Vivian, die ersten 2 Jahre eines Startups, da machen wir so eine Gründerschutzzone, Statistikpflichtenbefreiung, Dokumentationspflichtenbefreiung. Ich würde bis zum Arbeitsschutz gehen. Ich meine, das ist ja eh irre. Wenn du irgendwie im Büro arbeitest, ja, hast du genau einen Stuhl, wie du sitzen darfst. Du hast den Lichteinblick, ja, wo du genau sitzen darfst. Aber bei euch in eurer Szene, wenn ich jetzt in die Torstraße zum Beispiel fahre, hier in Berlin, da sehe ich rechts und links euch da sitzen mit Laptops irgendwo im Café oder der eine sitzt da und da. Das ist doch völlig aus der Zeit. Wäre das eine Idee, dass man sagt, die ersten 2 Jahre erstmal raus und dann kann man ja gucken, bricht die Welt zusammen nach 2 Jahren? Was brauchen wir, was nicht? Und dann gucken wir mal, in die Zukunft, wäre das ein Weg?
Das wäre eine super Idee. Also grundsätzlich so die Bürokratiebefreiung gerade am Anfang. Insbesondere du sagst, weil man kommt nicht ins Gefängnis. Das stimmt, aber die Angst, dass dann irgendwie ein Brief ist, wo man irgendwelche Strafen zahlen muss, die ist auf jeden Fall da. Also ich, es ist halt einfach so, es gibt so zum Beispiel, wir sind ein schnell wachsendes Startup. Also Saintsess ist so aufgebaut, dass wir teilweise jetzt in diesem Jahr unsere Umsätze verdreifacht haben.
Darf man das fragen? Wie viel oder ist es? Eine geheime Sache.
Weiß ich jetzt
oder Investoren gar nicht. Oder Investoren oder wie groß das Volumen ist oder eine Finanzierungsrunde, nur dass man mal eine Vorstellung hat, irgendwas.
Ja, wir kommen jetzt dieses Jahr über die Millionen auf jeden Fall und das ist jetzt im zweiten Jahr echt cool für uns, gerade nach diesen ganzen Krisenzeiten oder
eine Million Euro Umsatz.
Ja, genau. Ja. Mhm. Weil wir auch in Krisen gegründet haben, sprich
nur mit Strumpfhosen.
Nur mit Strumpfhosen und auch im deutschen Markt, europäischen und US-amerikanischen Markt.
Aber der Vertriebskanal ist nur digital?
Ist digital, ja. 10% auch im Einzelhandel, aber hauptsächlich digital. Und das ist eben das Thema, ne? Wir sind ein schnell wachsendes Startup und es gibt ein Gesetz, wo man ein Jahr voraus melden muss, welche Verpackungen in welchem Land theoretisch an Müll verursacht, also diese Versandkartons beispielsweise oder Beileger oder auch was in also wie die Strumpfhosen eingepackt sind. Das können wir noch gar nicht wissen, wo wir in einem Jahr, in welchen Ländern wir, und ich müsste jetzt theoretisch für jedes Land in Europa, nicht mal für Europa insgesamt, sondern ich müsste in Frankreich anmelden, in Belgien anmelden, in den Niederlanden anmelden, in Polen anmelden, wie viel wir an Verpackungsmüll verursachen, Gramm genau, und dann schon das Geld, also ich weiß gar nicht, was eine Steuer oder eine Abgabe ist, bezahlen und das eben vorwirken. Ich denke mir so, wie soll ich das denn? Das ist ja, das kann ein Konzern vielleicht sagen, aber vielleicht auch nicht mal der, aber der hat seine Prozesse und Strukturen, und das sind eben, das ist so ein Thema, der Teufel steckt im Detail bei dieser ganzen Bürokratie, weil es ist halt ein Thema von so vielen, die bei mir auf dem Tisch liegen und die dazu führen, ich setze mich auch sehr viel dafür ein, dass Gründer mehr aus der Mittelschicht zum Beispiel gründen, also nicht nur aus wohlhabenden Familien kommen. Und das ist so ein echt großes Thema, wo ganz viele daran gehindert werden, weil diese Regelwut, die wir hier haben, dazu führt, dass man Angst vor diesen ganzen Kosten hat und theoretisch auch gar keinen Durchblick hat. Also die Angst größer ist als das Machen, also als der Antrieb des Machens. Und die Beratungskosten, die man dann bräuchte für Anwälte oder, keine Ahnung, auch Steuerberater, die kann man ja gar nicht leisten in den ersten zwei Jahren. So, deswegen wäre das ein super Vorschlag. Also ich würde mich total dafür aussprechen.
Gründerschutzzone.
Ich bin ein Riesenfreund von Piloten, aber ich würde schauen, dass man das in einem guten Maß macht. Bitte nicht falsch verstehen. Das kann auch immer wieder dazu führen, dass hier zwei Jahre gegründet wird, dann machen wir eine neue Gründung. Im Grunde genommen machen wir die gleiche Geschäftsidee, nur immer wieder gleich in zwei Jahren. Aber Piloten, wo man echt sagt, was ist jetzt ganz wichtig für den Staat? Das habe ich ja selber auch gesagt. Ich finde, es ist nur wichtiger, dass wir das für alle Wirtschaftszweige, weil ich bin ein bisschen bei dir, natürlich. Aber es gibt auch Unternehmen, die sind 10 Jahre schon am Markt und erweitern dann oder so und haben vielleicht auch Angst um die Erweiterung. Wobei das Wort Angst ist eigentlich kein guter Begleiter. Ich finde, ich würde dir eher sagen, aus Sicht der Zeit, die ich als Unternehmer erlebt habe, es kommt einen ganz anderen Brief, den man nicht mag. Nämlich dann, wenn man anfängt, erfolgreich zu werden, dann wird Steuer auch fällig im Voraus. Und das ist echt extrem, weil du bist gerade am Aufbauen, deine Firma wächst, das heißt, du musst investieren, du brauchst Liquidität. Und dann kommt der Staat und sagt, ah ja, da wollen wir aber auch mehr Vorsteuer. Also wie sollst du denn das bitte auf die Beine stellen, dass du quasi in der Wachstumsphase, wo du fast gar kein Geld hast, Cornflakes-Packungen, Weinflaschen, und dann kommt der Staat und sagt, übrigens für nächstes Jahr haben wir auch nochmal mehr Geld. Und das ist, glaube ich, eher ein Riesenproblem. Ansonsten bin ich ja bei dir. Die Frage, die sich stellt, ist, wer hat das eingeführt? Weil das finde ich auch ganz interessant. Jetzt bin ich ja Politiker. Der Wirtschaftsminister ist zuständig für die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist bei mir, wünscht sich was. Dann stelle ich fest, die Regeln, Gesetze und Verordnungen sind ganz oft woanders. Okay, große erste Herausforderung. Dann muss ich also als Vertreter der Wirtschaft zu jemandem gehen, der natürlich das, was er erhebt oder haben möchte, auch vertritt. Sei es zum Beispiel in einem Finanzministerium. Nachvollziehbar, dass es deren Wunsch ist, gute Statistiken zu haben. Aber wieso fangen wir nicht an, wenn wir schon bei Piloten sind, in Deutschland mal zu überlegen, welche Sachen können wir vielleicht mal für 2 Jahre aussetzen? Oder müssen wir etwas monatlich erheben oder können wir es halbjährlich, jährlich, wie auch immer? Welche Frequenz ist notwendig? Also wie können wir Gesamtentlastung?
Oder müssen es alle Unternehmen machen? Vielleicht reichen auch mal ein paar hundert.
Das ist wiederum Verzerrung. Das ist sowas dann, meine liebe Kollegin, Wettbewerberin, die muss es nicht machen und ich schon.
Weiß ich nicht, aber ich sag mal, bei
also du meinst Größenordnung, dann bin ich bei dir. Aber
also ich sag mal, bei jeder Umfrage für die Bundestagswahl, was sonntags immer in der Zeitung steht, wenn heute Bundestagswahl wäre, da steht immer ein klein drunter 1001 Personen gefragt. Und es wird dann hochgerechnet mit einer Fehlertoleranz. Aber machen wir das nicht mal in der Wirtschaft, dass wir sagen, wir nehmen 1000 Handwerker in ganz Deutschland, das reicht. Und dann kommt jeder zufallsmäßig dran.
Ja, das Problem ist, Intrahandelsstatistik wird so zum Beispiel, da war mein Unternehmen der glückliche Gewinner, ich darf das ausfüllen. Also von wo kaufe ich welche Ware?
Ja.
Ich muss es in Warengruppen, Tisch, Ecktisch, Couchtisch, Wandtisch.
Mann.
Nicht nur nach welches Land, sondern auch nach wie viel Geld und wie viel Gewicht und auch Kerzen. Und jetzt wird's verrückt. Wenn auf eine Palette Kerzen eine Kerze kaputt ist, dann kann ich nicht sagen, ich habe jetzt 1800 Kilo Kerzen importiert und ziehe 50 Gramm ab, sondern ich muss 1800 Kilo importieren und 50 Gramm exportieren. Obwohl die Kerze natürlich niemals meinen Hof verlässt. Und das ist aber ein Problem, dass das passiert tatsächlich heute unter Verlosung. Da habe ich mal hinterher telefoniert. Sag, was macht ihr eigentlich mit dieser, bis ich endlich den Mitarbeiter gefunden hat, der das dann bearbeitet? Sagt, eigentlich, Klaus, war es für die Autoindustrie. Aber sag, ich bin ja Möbelhändler. Ja, und sag, was macht ihr mit meinen Daten? Ja, die sind gut zu haben. Ich meine, das ist echt nicht schön, wenn man 3 Tage im Monat da sitzt und das auswertet und die Antwort ist, ist gut zu haben. Das ist aber nicht für jedes und das ist verlost. Und da, glaube ich, sollten wir lieber mal sagen, okay, wenn ich das 3 Jahre lang mache, wäre es dann nicht sinngemäß, jetzt muss ich es nicht mehr machen. Und warum mache ich es jeden Monat, warum mache ich es nicht jährlich? Also da, man kann vieles erleichtern und man muss sich auch, glaube ich, das ist so ein dicker Wälzer, wo man Warengruppen finden kann mit einer 8-stellige Nummer oder was weiß ich, die man da jeden einzelnen von allen Produkten eintippen muss. Das ist der Wahnsinn. Und da muss Deutschland, glaube ich, schon irgendwann lernen, es gibt europäische Gesetze und wir müssen die nicht immer verbessern. Wir sind ja super gut in Tunen. Wir können das noch besser als Europa. Goldplating. Davon müssen wir Deutschen runter. Ich glaube, dieses Pilotenhafte, das ist da, glaube ich, auch der Chance für der ein oder andere, der an etwas gerne festhält. Wenn man sagt, das schaffen wir jetzt ab, da habe ich Sorgen. Mhm. Wenn man
und
sagt,
Pilot ist gut, das probieren wir mal einmal aus und wenn es funktioniert.
Dann sehen wir. Und dann können wir das auf anderen Bereiche auch überbringen. Und deswegen gerne helfen oder herabgesetzte Standards für jemanden, der im Kleinen unterwegs ist. Weniger Mitarbeiter, weniger Umsatz. Ich würde es nicht so sehr daran liegen, wie alt das Unternehmen ist. Weil was, wenn das Unternehmen klein, niedlich, eine gute Nische bedient und trotzdem die Bürokratieaufwand nicht leisten kann nach 2 Jahren, dann soll das doch so bleiben, weil es ohnehin klein ist. Wenn ich größer werde, dann ist es auch in Ordnung, dass die Ansprüche an mir als Unternehmer steigen. Irgendwann habe ich vielleicht auch eine Rechtsabteilung, wenn ich 1500 Mitarbeiter habe. Trotzdem müssen wir die auch nicht belästigen. Weil was wir immer vergessen ist, wir haben 50 Milliarden Bürokratielast in Deutschland. 50 Milliarden nicht haben, wäre 50 Milliarden mehr Gewinn. Wäre mehr Einnahmen für den Staat und wäre mehr Möglichkeiten für diese Unternehmen, sich weiterzuentwickeln, neue Produkte aufnehmen. Also grundsätzlich Deutschland zum Laufen bringen. Aber wir halten uns ja selber unter Wasser.
Ja, Vivian, jetzt habe ich das Gefühl, ich zähle ja auch dazu. Ne? Ich bin jetzt auch schon seit vielen Jahren in der Politik. Dieses Thema Bürokratieabbau, ich spreche es in meinen Vorträgen nicht mehr an, weil die Leute mir einfach nicht glauben. Also mein Vater, der war mal Buchhändler und der hat, als ich in den Bundestag kam, 2009 gesagt, ey super, mein Sohn geht jetzt in die Politik, da wird die Bürokratie erstmal richtig abgebaut, weil ich dem immer beim Mittagessen gesagt habe, was hier falsch läuft im Jahr, in Deutschland. Und heute sagt er zu mir, seitdem du in der Politik bist, hat die Bürokratie nochmal richtig an Fahrt zugenommen. Ja, da sehe ich es bei mir selber.
Wie lange bist du in der Politik?
Ja, jetzt schon 14 Jahre. Das heißt mit anderen Worten, wenn du als Unternehmerin das hörst, ja, du schaltest den Fernseher an oder gehst mal auf einen Neujahrsempfang, da spricht ein Politiker und der sagt, wir müssen jetzt Bürokratie abbauen. Was denkst du?
Ich frage mich, warum das nicht schon vorher passiert ist. Also ich meine gerade CDU 16 Jahre lang an der Regierung, SPD ebenfalls lange an der Regierung gewesen, in der Regierung sitzen ja jetzt immer noch, aber ich meine, mit euch waren sie zusammen. Ehrlich gesagt, jetzt auch in der jetzigen...
FDP war auch damals 4 Jahre, heute regieren sie auch.
Genau.
Und in den letzten Jahren ist die Bürokratie leider mit angestiegen bei einer Bundesregierung, die von sich aus gesagt, man braucht ja nur die das gibt ja Parameter, an denen man es messen kann. Nachdem es einen kleinen Knick gab, haben wir eine neue Bundesregierung bekommen und jetzt geht es steil nach oben.
Ja, also, obwohl Vivian recht hat, ich glaube parteiübergreifend muss man einfach sagen, die Bürokratie nimmt zu, egal wer regiert.
Ja, und ich meine, jeder bringt ja, also das ist ja das Ding, also ich bin jetzt kein Bürokratie-Experte, wie man das abbaut, aber ich kann mir vorstellen, jeder bringt ja Ideen mit und mit jeder Idee entstehen ja neue Regeln. So, und in jedem Bereich will man irgendwas machen und jeder Bereich für sich will dann sagen, okay, da braucht man nochmal ein Gesetz, da braucht man nochmal eine Regel.
Einzelfallgerechtigkeit.
Und dann wächst das Ganze ja, aber ich glaube Politiker, schauen die sich das also auf Langzeitsicht an, auf Metaebene, dass sie sagen, okay, halt stopp, wir gucken jetzt mal Deutschland als Gesamtes an und was wir tun können. Ich habe nicht das Gefühl, dass das getan wird, weil die Regierungsperiode dann 4 Jahre geht und man dann schon irgendwie im Wahlkampf ist und man sich halt auf Projekte konzentriert, die vielleicht auch in dieser Zeit schaffbar sind. Aber ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe mich, erst nach dem Abitur habe ich mich für Politik sehr stark interessiert und fand das super, super wichtig. Und ich finde auch wahnsinnig viel, habe ich sehr viel dafür eingesetzt, dass sich Leute sehr stark damit auseinandersetzen, weil es wichtig für die Demokratie ist und so weiter. Und dann fing ich auch an, mit meinem Vater darüber zu sprechen. Und ich habe bei ihm zum Beispiel gemerkt, dass er wahnsinnig müde geworden ist. Also das ist so nach dem Motto, ja, die reden eh nur. Und ich kann es mittlerweile verstehen, weil es wirkt so nach dem Motto, ja, jetzt kurz vorm Wahlkampf oder jetzt, wo Wahlkampf wieder wichtig wird, werden Themen rausgeholt, wo man denkt, so ja, was habt ihr denn die letzten 15 Jahre gemacht? Und das ist schon das, was schwierig ist. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch demokratische Prozesse, die sind langsamer, was ja auch gut ist, dass nicht von heute auf morgen wie in einer Diktatur Dinge bestimmt oder umgesetzt werden können. Aber wo findet man da die Balance? Also das ist ja eher eine Frage an dich. Du kennst dich ja aus mit den Prozessen. Was muss dann getan werden?
Erstmal stelle ich mir die Frage, also wir sind ja ein buntes Parlament. Da sind ja auch viele Beamte beispielsweise, ja? Die ich ja gut verstehen kann. Wenn ich jetzt Professor bin an einer Hochschule, kann ich ja super mal für 4 Jahre in den Bundestag und wieder raus. Aber eine Unternehmerin, so wie du, ist es nicht so einfach zu sagen, ja, ich mache jetzt 4 Jahre Schluss und dann werde ich wieder Unternehmerin, sondern du bist ja voll im Geschäft. Und deswegen ist es halt so, dass im Bundestag es schon viele Menschen gibt, die das einfach nicht kennen, unternehmerisch tätig zu sein, in der Wirtschaft unterwegs zu sein, Bürokratie etc. Und ich glaube schon, dass es ein Punkt ist, dass ihr Unternehmer die Politiker viel öfters einladen müsst, und denen das zeigen müsst. Was heißt das denn in einer Dokumentation beim Mindestlohn beispielsweise oder Stunden aufschreiben und vieles mehr? Dass man natürlich sagt, dass in der Produktion oder da, wo es eine Arbeit gibt, wo es Sinn macht, die Stunden aufzuschreiben, ja klar. Aber wenn wir jetzt im Start-up sind, die ersten 2 Jahre und du hast motivierte Mitarbeiter, da ist dir, glaube ich, wahrscheinlich egal, wann die arbeiten, wo die arbeiten, wie die arbeiten, müssen wir einfach intrinsisch motiviert sein. So, und das ist halt dieses, was überzogen wird. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass wir zu wenig Politiker haben, die diesen wirtschaftlichen Bezug haben, die das wirklich kennen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, finde ich, habt ihr auch eine Bringschuld, wenn ich das vorsichtig sagen darf, dass ihr viel mehr auf Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, Europaabgeordnete zugehen müsst und sagt, kommt doch mal in unsere Firma, ich zeige euch das mal, was hier schief läuft.
Aber ich würde echt auch nochmal einen Aspekt einbringen. Das ist eine Frage von Mindset. In Deutschland gibt es Gesetze und dann sucht man nach Schlupflöcher. Oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Also in Skandinavien so gibt es ein Gesetz und die Bevölkerung versteht's. Und dann in Deutschland muss man jedes Schlupfloch noch regeln und ein weiteres Schlupfloch.
Wie kommt das? Ist das unsere DNA oder was?
Ja, das war, was ich vorher sagte. Wir wollen alles verwaltet haben. Wir wollen ein
Wie kommen wir denn da raus, Klaus? Wie kommen wir da raus?
Indem wir mehr Eigenverantwortung zulassen, dass wir Fehlerkultur. Nochmals,
kriegen wir das hin?
Ja, weil ihr spricht die ganze Zeit von der Politik. Ich erlebe Verbände, Kämmer, die von sich aus sagen, ich will einen Berufsstandard. Ich bestehe darauf. Ja, die sagen, das wollen wir haben. Und die Industrie wirkt auch als Lobby und sagt, das muss so geregelt sein. Wenn das nicht so geregelt, dann haben
aber wir... Aber wie kommen wir da raus?
Nee, das kommt relativ früh im Prozess, dass Kammern und Verbände, also IHK, Handwerkskammern, wie sie alle da sind, von sich aus auch sagen, das ist ein Standard, den wir haben wollen. Den wollen wir definiert haben per Gesetz. Dann wirken sie auf die Politik ein. Die Politik
aber wie kommen wir da raus?
Ja, indem wir es zulassen. Und da, glaube ich, sind wir immer wieder bei dem Thema Pilot. Wir müssen einfach mal versuchen, zum Beispiel die Standards bei Menschen, die jetzt hier sind, zu sagen, wie können wir die schnell zum LKW-Fahrer machen? Können wir da mal sagen,
da machen
wir von etwas ab und sagen, das machen wir einfach mal 2 Jahre.
Genau.
Ich habe auch neulich eingeführt, ich finde immer interessant, ukrainische Menschen, die hierher gekommen sind, durften für 1 Jahr LKW fahren. Und dann müssen sie aber einen deutschen Führerschein machen, damit sie Berufsverkehr machen können. Und da habe ich jetzt gerade bei den Verkehrsministerkonferenz gesagt, warum müssen die das? Warum heben wir das nicht auf? Die konnten wahrscheinlich über Jahre, wenn sie aus Ukraine gefahren sind, in Deutschland fahren, war gar kein Problem. Jetzt sind sie geflüchtet, leben hier. Nach 1 Jahr sagt man, nee, dann muss es jetzt ein deutscher Führerschein. Sind die von heute auf morgen gefährlich geworden? Oder was ist der Hintergrund, warum der bisherige Fahrerlaubnis dann nicht mehr gilt? Und diese Fragen stellen wir uns nie. Das wäre ja kurz davor gekommen, dass es wirklich so ist. Mhm. Jetzt haben wir einen Antrag gestellt, dass man
glaubst
das nicht
du, man
macht.
Braucht auch Politikertypen, die das dann auch.
Na, du hast recht in eine Sache. Natürlich, ich habe selber gesessen da und diesen ganzen Statistiken ausgefüllt. Ich habe es selber mal bei Sigmar Gabriel.
Ja. Hast du damals Ärger bekommen, dass du die Ausschreibung nicht gemacht hast bei den Ukrainern für die Toiletten und
Unterkünfte? Ich habe tatsächlich, gerade bei Flüchtlingen erlebt man, dass das wichtig ist, dass man pragmatische Lösungen auf die Beine stellt.
Kriegst du dann einen Shitstorm auch mal, dass Leute sagen?
Es gibt hin und wieder.
Und wie gehst du damit um?
Ich habe vor nicht so langer Zeit mal gesagt, Lokführer müssen aus meiner Ansicht nicht unbedingt Deutsch sprechen. Das haben die Lokführer mir jetzt mit sehr vielen Argumenten
widerlegt.
Das will ich nicht sagen. Ich finde, wir sind in einem guten Dialog miteinander. Das gehört sich ja auch. Weil
bist du Shitstorm befreit?
Da bin ich übrigens ja gerade auch bei dem Thema. Gefühlt ist es ja so, man sagt, wie können wir das pragmatisch lösen? Bei mir ist das Problem, wir haben nicht genug Lokführer, die Züge stehen.
Ja.
Und die Verkehrsbetriebe sorgen nicht dafür, dass ich Lokführer habe. Die Menschen rufen aber bei mir an und sagen, Klaus, der Zug fährt nicht.
Ja.
Also fahre ich bin auch bei Dr. Lutz gewesen, zu ihm gesagt, wissen Sie was, also der Chef vom DB, wenn ich Sie wäre, würde ich 10.000 Euro Monatsgehalt für Lokführer machen. Weil dann hätten wir kein Problem. Und wissen Sie, was das auch noch mit sich ziehen würde? Innovation. Weil wenn man 10.000 Euro für den Lokführer hätte, ich irgendwie das Gefühl, dass wir schneller Lösungen finden würden, wie wir weniger Lokführer benötigen, weil das zu teuer wäre. So war die Industrialisierung in England.
Ja.
Also wir müssen ab und zu mal mutige Ansätze, das ist ja jetzt, wie gesagt, aber eher so nach pragmatischen Vorgehen. Und ja, ich bin tatsächlich in großen Teilen befreit von Shitstorm. Vielleicht ist das, keine Ahnung.
Ist das eine Voraussetzung? Wie siehst du Politiker? Glaubst du, es liegt auch an Politikern selbst, dass wir Typen brauchen, so wie den Matzen, die stehen bleiben und es einfach machen?
Ja, das ist ein bisschen die Problematik an der ganzen sozialen Medien. Also es hat ja mittlerweile wird ja Wahlkampf auch in den Medien gemacht und nicht mehr über Gatekeeper, sondern du bist ja selbst jetzt mittlerweile der Kommunikationskanal und das ist einfach schwieriger geworden. Und deswegen glaube ich nicht, es gibt heutzutage keinen Shitstorm befreit und auch niemanden mit einer, wie sagt man, sauberen Jackentasche. Also das gibt es einfach nicht. Man könnte bei allen Menschen, wenn man wollte, irgendeine Story draus machen. Und ich glaube, da sind eher die Medien und die Journalisten gefragt, da auch behutsam mit umzugehen. Aber ich wollte noch mal auf einen ganz anderen Punkt, nämlich, ich finde das eine ganz, ganz wichtige Frage. Woher kommt das, dass wir hier so ein Mindset haben?
Ja, genau.
Weil ich mich schon sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt habe. Einfach gedanklich, was können wir eigentlich tun? Und meine Überzeugung ist, dass wir in der Bildung ganz, ganz viel machen können. Also die ganz allgemeine Schulbildung. Wir haben wahnsinnig wenig Wirtschaftsverständnis. So, und der Wirtschaftsunterricht ist auch eher war nicht feindlich, aber ich sag mal, wir hatten auch Lehrer, die das ganze System großartig hinterfragt haben und gar nicht so die Vorteile vom Kapitalismus oder von der sozialen Marktwirtschaft. Wir haben ja nicht mal die Reinform vom Kapitalismus hier, aber die soziale Marktwirtschaft auch mal erklärt haben und dass das wichtig ist, unser Sozialsystem und auch für alle Bildungsprojekte, dass es auch darüber finanziert wird. Und der zweite Punkt ist, also allgemeine Schulbildung ist wichtig.
Ja.
Der zweite Punkt ist, mehr Programme an die Schulen bringen. Ich kann von einem Programm berichten, an dem ich selber teilgenommen habe. Das war vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Junior-Schülerfirmenprogramme, über die ich dann mit 15 dieses Startup gegründet habe. Und das war eine echte Firma. Und wir haben echte Produkte entwickelt und verkauft. Und das war wahnsinnig cool, weil da hatten wir keine Regeln. Also wir hatten einen Rechtsrahmen, das war total spannend. Aber wir konnten einfach mal machen und auch für einen Pilot, nämlich für ein Jahr. Und das wusste man dann auch mit 15. Man hat ja ganz andere Dinge im Kopf, nämlich Noten und Schulabschluss und irgendwie was anderes. Aber man wusste, okay, für ein Jahr kann man mal wirklich selbstständig ein Projekt umsetzen. Und das hat mir so viel gegeben. Und man kann dann auch danach noch weiter dem Ganzen verbunden bleiben. Und das andere, wovon ich gehört habe, ist, ich muss einmal kurz auf den Zettel gucken, CDTM von der TU und LMU in München, die machen das mega toll. Das ist ein Entrepreneurship-Programm für also Studenten oder Unis. Und die haben beispielsweise dreimal so viele Unicorns als bei Stanford oder Harvard herausgebracht. Nämlich von 1.000 Alumni von diesem Programm werden 10 Unicorns geboren. Und allein im Jahr 2022 haben diese Firmen, die daraus hervorgegangen sind, in München 65 Millionen Einnahmen an Steuern generiert, 8.000 neue Mitarbeiter geschaffen in 10 Jahren. Und ich sag mal so, das, wie gesagt, mehr als diese ganzen Elite-Unis. Und deswegen, es gibt schon Hebel und Möglichkeiten, das zu fördern. Man sieht es ja, von 1.000 Teilnehmern,
Wahnsinn,
10
ja.
Unicorns. Und die anderen Startups werden gar nicht mitgezählt.
Ja.
Unicorns sind Startups, die 1 Milliarde Bewertungen aufrufen. Ja, und man kann schon vieles in der Sozialisierung der Menschen und auch in der Bildung und auch in den Tools, die man denen mitgibt, kann man viel machen. Und ich frage mich, warum gibt es dieses CDTM nicht an fast allen Unis oder in großen Städten, in Hannover, in Köln, Bielefeld, in Bremen? Warum nur in München? Ja.
auch ein Punkt fürs Grundsatzprogramm, von der Seite zu kommen, finde ich gut. Und Stichwort Mindset, es ist ja echt breit veranlagt. Reicht es nur, eine Schule was zu machen? Ich meine, du hast...
Ich glaube, das ist der Grundbaustein.
Es geht ja bis zum Tatortfilm, ja, ne? Oder?
Es geht bis zum Tatortfilm, genau. Also die Rate an Mördern, die im Tatort gezeigt werden, sind überdurchschnittlich oft Unternehmer, also weiße, ältere Unternehmertypen, was einfach schon mal eine Repräsentanz in den Medien ist, die wahnsinnig negativ ist, was schon mal schwierig ist, weil Kultur prägt, also Medien prägen, ne? Und da wird der Unternehmer erstmal immer als der böse Mann, der immer irgendwas von den Mitarbeitern will, der die ausnutzt. Und das ist ja nicht so. Es gibt so viele mittelständische Firmen, die auch niemand kennt, die einfach nur wahnsinnig tolle Arbeit leisten, die Arbeitsplätze schaffen, die Wohlstand leisten und oder auch herstellen, die Menschen auch Perspektiven mit an die Hand geben können.
Sich ehrenamtlich engagieren, Spenden machen.
Genau das wird ja auch ganz, ganz wenig thematisiert. Also ganz viele Menschen, die ich kenne, die zum Wohlstand gekommen sind, die auch wirklich Self-Millionäre sind, die machen so viel ehrenamtliche Arbeit, die spenden so viel und die machen so viel gemeinnützige Arbeit. Das ist echt, echt super spannend. Deswegen ja, also die Medienwelt trägt auch viel dazu bei, zu diesem negativen Bild. Aber ich glaube, der Grundbaustein muss in der Schule gelegt werden. Wir sehen es ja auch bei Fridays for Future, dass mit dieser Klimabewegung ja auch ein antikapitalistischer Bewegung gleichzeitig nebenher existiert. Das geht ja irgendwie Hand in Hand, was schade ist. Weil warum? Warum muss es eigentlich so sein? Und ich glaube, wenn man Schüler mehr daran führen würde, zu zeigen, wie funktioniert eigentlich das Wirtschaftssystem, was ist eigentlich wichtig, und das ist nicht böse, es ist erstmal neutral. Böse, also es ist das, was man draus macht, aber es ist erstmal ein neutrales System.
Und dieser Zusammenhang, ne, dass wir Geld erwirtschaften müssen, dass es nicht vom Himmel fällt, sondern dieses Geld brauchen wir, um Bildung, Gesundheit, Sozialsystem zu finanzieren, der ist uns irgendwie abhandengekommen, habe ich das Gefühl.
Ja,
oder?
Wir sind nicht stolz darauf. Also wir müssen ja irgendwie sagen, hey, mega geil, dass es in Deutschland die und die Firmen gibt und dass es wahnsinnig cool ist und dass es etwas Positives ist. Und da sind wir leider irgendwie noch weit weg. Da sind so Formate wie Höhle der Löwen, die tragen dazu bei. Und auch soziale Medien. Es gibt jetzt schon eine Reihe an Bewegungen, wo junge Menschen sagen, hey, das ist mega cool, das sind die neuen Rockstars. Das ist schon eine positive Bewegung. Aber grundsätzlich bin ich der Überzeugung, den größten Hebel haben wir in der Bildung, in der Schulbildung.
Ja, jetzt bist du Wirtschaftsminister, wir müssen langsam in die Schlussrunde gehen.
Ja.
Du hast also jetzt Chance natürlich bei dir im Bundesland, das zu machen, was die Vivian sagt.
Das machen wir natürlich auch schon, aber was ich da nochmal anknüpfen wolle, ich glaube, da sehe ich aber auch viel Verantwortung bei uns Unternehmerinnen und Unternehmer. Das ist ein Privileg. Das ist ein wahnsinnig tolles, jeden Morgen aufzustehen und zu wissen, man kann dazu beitragen, irgendwas zu verbessern in dem, was man gerade, wo man unterwegs ist. Und ich habe immer früher gesagt, die Unternehmerinnen und Unternehmer müssen auch selber ein bisschen mehr dazu diese Botschaften setzen. Sie sind sonst wirklich gerne die sagen, oh, in Krimis sind wir die Mörder. Also Entschuldigung, come on, Leute. Also wischt die Augen und nehmt euch einen Keks und dann steht auf und sagt mal, was ihr alles so Gutes macht. Und wer der Auffassung ist, dass das alles schwierig und so weiter, der darf eine Woche Praktikum im Rathaus machen, habe ich damals gesagt. Wer das nicht will, kann ich jetzt anbieten, kann auch eine Woche ins Ministerium kommen. Weil wir müssen auch lernen. Ich habe damals immer gehört, du bist doch Bürgermeister, du kannst es doch ändern. Jetzt höre ich, du bist doch der Minister, jetzt kannst du es ändern. Ich glaube, da muss man einmal das Gesamtsystem verstehen. Das kann der liebe Klaus nicht morgens, sondern das müssen wir gemeinsam. Hier muss Deutschland gemeinsam an das Mindset ran. Wir müssen für das, was wir machen, gerade stehen, stolz sein, Spaß haben. Ich war bei 1000 Schülerinnen und Schülern, mehr als damaliger IHK-Präsident, habe immer über Berufe aufgeklärt. Unter den 1000 hat nicht ein einziger Jugendlicher, nicht einer gesagt, ich möchte Unternehmerin werden. Und das finde ich wirklich traurig. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen da, wo ich dir unterstütze, zu sagen, wenn das die Mentalität ist, das müssen wir machen, aber da müssen wir Unternehmer auch erzählen, wie toll das ist. Also ist das war in Deutschland.
Aus Dänemark. Genau. Ist es da anders?
Ja, ich glaube, dass insgesamt das System, das ist immer, ich warne ein bisschen davor, wenn wir Dänemark und Deutschland miteinander vergleichen, weil wir haben grundsätzlich großartig andere. Wir haben sehr, sehr viel Vertrauen im Staat in Dänemark. Das will ich jetzt nicht sagen, dass wir es hier nicht haben.
Aber die Eigenverantwortung, habe ich das Gefühl,
ja, die ist Dänemark deutlich stärker geprägt.
Die stärker geprägt.
Pragmatismus auch. Die dänische Bundeskanzlerin, nenne ich sie jetzt einfach mal, hat während der Corona-Phase so Tiere, aus denen man Pelze macht, alle vernichten lassen, weil sie Angst hatte, dass es eine Variante gibt. Die erfuhr mittendrin, also eine Corona-Variante, sie erfuhr, dass es doch nicht sein muss, hat einen Fehler gemacht. Ja. Nachher gab es einen Untersuchungsausschuss, da ist sie dann vor der Presse getreten und hat gesagt, wir haben jetzt den Baum gerüttelt, da ist mehr als nur ein paar Weihnachtskugeln runtergefallen. Ich habe Fehler gemacht, komm damit klar. Tagesordnungspunkt 2.
Ja,
so, in Deutschland hätten wir ja wochenlang diskutiert.
Sag mal ganz kurz, bei der Eigenverantwortung in Dänemark, da ist es ja auch so im Sozialsystem, ne?
Absolut.
Dass wenn du arbeiten kannst und Sozialleistungen beziehst, dass du dann spätestens nach 6 Monaten Job annehmen musst oder gemeinnützig tätig sein.
Ich habe
Abitur. Wie denkst du dann über unser deutsches System?
Ich bin erschüttert. Wenn ich unterwegs bin bei Unternehmen, grundsätzlich, ich dachte jetzt in den letzten 1,5 Jahren, dass ich mit jedem über Energie und so weiter sprechen muss. Grundsätzlich muss ich über Fachkräfte diskutieren. Ja. Gleichzeitig erlebe ich eine Debatte in Deutschland, wo wir Systeme und Anreize schaffen, die nicht dazu führen, dass Leute arbeiten gehen. Wir haben Menschen, die gehen 4 Uhr nachts in der Werkhalle und stehen da und kommen nachmittags nach Hause und fragen sich, mit dem bisschen, was es ist, warum mache ich das? Und es muss sich lohnen zu arbeiten. Also ich habe Abitur gemacht in Dänemark. Als ich fertig war, musste ich mich bei der Agentur melden. Und dann haben sie gesagt, ja, selbstverständlich, Klaus, möchtest du lieber Strand sauber machen oder Europaletten bauen? Das waren A oder B. Und dann habe ich gesagt, C, ich gehe nach Deutschland. Aber ich will auch nur mal damit zum Ausdruck bringen, dass es völlig selbstverständlich sei, ein Teil der Lösung.
Genau.
Nach 6 Monaten musst du eine Arbeit annehmen, ob es genau zu deiner Qualifikation passt oder nicht, ist egal. Sei ein Teil der Lösung.
Genau.
Und ich finde, das ist auch der richtige Ansatz. Genau. Und damit kriege ich auch Verständnis als Bürgerin.
Genau
Bürger.
Das.
Natürlich Klaus, müssen wir, und das finde ich ist ganz wichtig, weil es manchmal vergessen wird. Wir haben Menschen in der Gesellschaft, die müssen wir helfen.
Genau.
Die wollen wir jetzt auch nicht sagen.
Vielleicht sogar noch mehr als heute.
Genau, wir müssen nicht so an jedem Pflegeheim vorbeifahren und da die Leute rauszehren. Darum geht's hier nicht, sondern Menschen, die leisten können, müssen leisten.
Genau.
Und wenn du was haben willst, musst du auch was geben.
Genau. Und das ist auch wirklich ein Herzensanliegen von mir, weil wenn ich dann immer höre, dieses Bashing in Deutschland, ja, der redet ja, der Klaus Ruhe Madsen über Arbeitszwang. Es gibt in Deutschland keinen Arbeitszwang. Wird niemand gezwungen zu arbeiten. Es geht nur darum, wenn ich Sozialleistung bekomme und kann arbeiten, dann erwarten diejenigen, die das System finanzieren, dass derjenige auch arbeiten gehen muss.
Und da ist Dänemark
ein Vorbild.
Übrigens kann man da auch entscheiden, ich möchte nicht arbeiten gehen. Ist auch in Ordnung, nur das wird dann gekürzt.
Ja.
Und das ist auch eine eigene Entscheidung. Das ist Eigenverantwortung. Genau. Wenn ich sage, ich bin auch bereit, weniger zu haben, weil ich will nicht leisten, ist das auch in Ordnung.
Wie nimmst du das auch wahr in Deutschland? Es wird ja sehr stark verbunden auch mit dem Thema Bürgergeld.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt letztens gelesen, dass viele Reinigungskräfte beispielsweise jetzt entscheiden, dann eher auf die Arbeit zu verzichten, weil das ein entspannteres Leben ist und das Geld ist für entweder mehr oder
eigentlich verhalten die sich ja völlig rational, oder?
Ja, absolut. Also das ist natürlich ein menschliches Bedürfnis zu sagen, man ist irgendwie abgesichert und man muss jetzt nicht wahnsinnig viel dafür tun und das ist absolut logisch. Deswegen wäre es wahnsinnig wichtig, hier Anreize zu schaffen, auch wie bei meiner Mutter zum Beispiel, dass eine Arbeitserlaubnis stattfindet, A, erstens, und B, aber auch mit den Werten, also das Wertesystem, was damit einhergeht. Das ist für mich wahnsinnig wichtig, dass man sagt, wir stehen hier alle gemeinsam auf demselben Grund der Werte, und wer das nicht sieht und wer jetzt hier sich außerhalb der freiheitlich-demokratischen Werte bewegt und das auch öffentlich kundgibt, der hat ja eigentlich nichts zu suchen.
Ja.
Also vielleicht ganz kurz, das ist mir ganz wichtig, weil wir reden davon, dass es sich lohnt. Ja. Es ist auch eine Frage der Wertschätzung.
Ja.
Wenn jetzt jemand, der Raumpfleger ist, unterwegs geht und sagt, hey, ganz ehrlich, ob ich das jetzt mache oder nicht, ist keine Wertschätzung. Ja. Und das ist das, was ich nicht nur lohnen im Sinne von Geld in der Tasche, sondern auch, ich tue was und das wird gewertschätzt. Und deswegen, das müssen wir in Deutschland wieder einführen. Ja. Es muss so sein, dass ich stolz bin auf das, was ich verrichte und dass ich dafür auch entlohnt werde und dass es auch ein Unterschied ist, ob ich zu Hause bleibe oder ob ich arbeiten gehe.
Vivian, Klaus, ich bedanke mich bei euch beiden. Ich muss mich jetzt verabschieden von unseren Audio-Zuschauern. Ihr wisst, wir haben einmal auf den bekannten Podcast-Plattformen eine Audio-Version und auf YouTube und anderen Plattformen eine Video-Version. Wir verabschieden uns heute von den Audio-Leuten. Wenn ihr Lust habt, schaut bei YouTube weiter. Wir kickern nämlich jetzt noch eine Runde, reden auch kurz über das Kickern und dann kommt natürlich die legendäre Frage, was würdet ihr als erstes tun, wenn ihr Bundeskanzler wäret? In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen, euch alles Gute. Wir sehen uns bald wieder mit tollen Gästen. Tschüss und bis dahin.
Das war Einfach mal machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.